Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events.
Herzlich willkommen zu der 71. Folge vom Game Changer, der Fußball-Podcast. Mein Name ist Till und ich bin in dieser Woche virtuell verbunden mit dem Linus. Ciao Linus, freut mich sehr, dass du oder dass wir wieder mal eine Folge zusammen aufnehmen können.
Ja, ebenfalls. Sali Till.
Hey, und was für eine Woche haben wir uns da gerade ausgesucht? Hey, englische Woche in der Herren Super League, Frauen Nazi, reguläre Runde AWSL. Ich weiss nicht, wie du es siehst. Hast du alles unter einen Hut bekommen? Oder wie ist es gegangen, die in dieser vollen Schweizer Fußballwoche?
Ja, ich muss komplett ehrlich sein. Ganz alles habe ich nicht geschafft diese Woche. Es ist zu viel los gewesen. Und dann ja nicht nur noch auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz noch diverse Themen, noch diverse Aufreger. Also auf dem war es ja, für mich tough gewesen, um mit allem mitzuheben. Ich weiß nicht, bei dir?
Bin ich sehr froh, dass du das so sagst, bei mir nämlich auch. Es ist auch noch sonst noch neben dem Fußball viel gelaufen in dieser Woche, darum... Ich glaube, es macht auch wegen dem Sinn, jetzt, dass es auch ein bisschen leicht angepasste Folge wird. Ich glaube, da zu jedem Match irgendwie unsere Meinung sagen, das wird wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Aber wie du es gesagt hast, es ist trotzdem sehr, sehr viel gelaufen, auch eben neben dem Platz. Und ich glaube, wir haben doch auch viel zu besprechen und hoffen natürlich, dass nicht irgendwie ein Verein zu kurz kommt. Aber Themen gibt es auch mal genug, die die Schweizer Fußballwelt beschäftigt hat in dieser Woche, oder?
Ja, definitiv. Und ich meine, gewisse Clubs haben jetzt halt vielleicht noch für ein bisschen mehr Schlagzeilen neben dem Platz gesorgt als andere. Dann müssen wir, glaube ich, auch ein Stück weit Rechnung tragen. Und dann hoffen wir, dass wir die anderen Teams dann in den nächsten Wochen wieder ein bisschen mehr können in den Vordergrund stellen.
Hey, finde ich gut. Ja, dann starten wir doch rein mit dem, ja, ich habe gesagt, als Vorschlag, mit dem Thema, das ja, neben dem Feld diese Woche wahrscheinlich für die grösste Schlagzeile gesorgt hat. Giorgio Contini ist nicht mehr Trainer von den Berner Young Boys und sein Nachfolger ist nicht irgendjemand, sondern der dreifache Meistertrainer von IB vor ein paar Jahren, nämlich der Gerry Seoane, der zurückkommt nach Bern. Bevor wir sicher noch auch zu meiner Meinung dazukommen, wie war deine Reaktion, als du das erste Mal gelesen hast?
Ich muss sagen, ich war relativ überrascht. Also, das Ding ist noch, es war am Freitag, oder? So durch den Tag durch. Und ja. Ich habe nicht zuerst die Meldung vom Contini bekommen und dann irgendwann, ich weiß nicht, ein paar Stunden später ist er dann schon der Seoane vorgestellt worden. Sondern ich habe gerade beides gleichzeitig dann gesehen am Nachmittag. Und ja, bin schon relativ überrascht gewesen. Also zum einen, dass man direkt den Seoane schon präsentiert am gleichen Tag, ist relativ außergewöhnlich, finde ich, für eine Trainerentlassung so mitten in der Saison, dass der Nachfolger direkt parat ist. Und dann ja, zweitens halt auch wirklich die Personalie Seoane, wo ich jetzt nicht erwartet hätte.
Ich glaube, du hast ein paar Punkte gesagt, wo man ein bisschen mühen oder sollte auseinandernehmen. Ich glaube, fangen wir doch mal rein bei der Personalie Giorgio Contini an. Aber ja, es hängt natürlich alles zusammen, aber ich glaube, es ist so wie der Entscheid, den Contini zu entlassen, der Zeitpunkt. Dann vielleicht, dass man so schnell hat können einen Ersatz präsentieren, ist vielleicht noch fast ein zweites Thema, was das vielleicht auch bedeutet, was da hinter den Kulissen schon gelaufen ist. Und das dritte Thema ist natürlich die Personalie Gerry Seoane, was man davon hält, dass er jetzt zurückkommt. Vielleicht mal am Anfang angefangen, Giorgio Contini, jetzt rein der Zeitpunkt, nach einem 3-3 in Unterzahl, wo man noch gegen GC geholt hat. Vielleicht auch mit Blick auf die letzte Woche, dass man ihn an einem Freitag vor einem Spiel gegen FCB entlässt. Was ist da deine Meinung dazu?
Auch das für mich eher untypisch. Also in einer englischen Woche zwischen zwei Spielen, die so kurz nacheinander sind, ja, auch das für mich irgendwo durch überraschend gesehen. Und ja, häufig ist ja dann einem Trainer auch noch so ein wichtiges Spiel, so zum nochmal eine Chance geben, um nochmal zu zeigen, so, okay, komm, jetzt Basel daheim, wenn es da gut läuft, dann bleiben wir noch mit dem und so. Und genau wegen dem habe ich auch das Gefühl, dass da schon ein bisschen mehr hinter der Kulisse am Passieren war über eine gewisse Zeit. Was ja du vorhin so ein bisschen angedeutet hast. Aber gut, das ist dann Mutmaß. Aber wie ist das für dich gewesen?
Ja, also ich meine, wir haben schon lange über Giorgio Contini geredet. Dass er sicher, dass sein Stuhl am Wackeln ist, ich glaube, das ist jedem und jeder bewusst gewesen. Dass er, wie dann ja schlussendlich auch im Statement gestanden ist von IB, es nicht geschafft hat, das Team zu stabilisieren und vor allem Ende letzte Saison, aber auch in dieser Saison, vor allem eben die Inkonstanz gezeigt hat. Also letzte Saison gewinnt man im Joggeli, ist gefühlt wieder absoluter Meister anwerten und dann verliert man irgendwie gegen die drei Teams ganz unten Punkt um Punkt. Also ich glaube, der Entscheid, jetzt ihn zu entlassen, an sich, hat mich jetzt nicht mega überrascht. Ich habe es fairerweise, im Gegensatz zu dir vielleicht, wenn ich dich richtig verstanden habe, vom Zeitpunkt her, würde ich mich jetzt vielleicht sogar auf die Äste rauslassen und sagen, der Gegner, den sie jetzt am Wochenende hatten, hat eine Rolle gespielt. Ich würde jetzt sagen, vielleicht, wenn das Heimspiel gegen Vinti gewesen wäre, hätten sie im Contini vielleicht die Chance noch gelassen, weil mindestens einmal haben sie das schon gemacht, IB, kurz vor einem Spiel gegen FCB den Trainer wechseln und haben dann den FCB sowas aus dem Stadion geputzt, mit dem Joel Magne damals. Ja. Darum war mein erster Gedanke auch gewesen, okay, in dem Fall übernimmt jetzt der Joel Magne wieder. Was dann ja ein paar Stunden später sich als falsch herausgestellt hat. Ich bin aber grundsätzlich deiner Meinung, ich finde es vom Zeitpunkt her auch ja, ein bisschen so eben in einer englischen Woche am Freitag, was dann halt auch bedeutet, dass die Vorbereitungszeit vom neuen Trainer sehr kurz ist. Hätte ich jetzt wahrscheinlich auch grundsätzlich eher einen Montag erwartet, wo dann der neue Trainer immerhin noch die ganze Woche hat, zum Team aufs nächste Spiel vorbereiten. Aber dass er seinen Job verliert, ist jetzt halt für mich schon nicht so die grosse Überraschung, weil auch Fans, glaube ich, langsam, also offensichtlich auch mehr wie nur die Fans, aber die Fans ganz speziell, ich habe jetzt die Geduld verloren haben, glaube ich, mit dem Giorgio Contini.
Absolut, also ich meine, an der Entscheidung an sich, ich glaube, da kann man einverstanden sein, dass das jetzt mal hätte müssen passieren. Ich glaube, das hat man ein bisschen gesehen. Die Leistungen sind weiterhin nicht konstant gesehen. Ich glaube, das war auch so eins der grösseren Stichworte, die der Spicho verwendet hat. Und Inkonstanz allgemein, glaube ich, ein Thema, das die ganze Liga recht gut beschreibt. Können wir sich später noch darauf sprechen. Eben, für mich ist es mehr der Zeitpunkt jetzt gesehen. Ich glaube, in eineinhalb Wochen oder so ist ja dann auch nochmal Länderspielpause.
Genau.
Aber jo, ich denke, jetzt vor der Länderspielpause macht auf jeden Fall Sinn. Dann kann man jo, vielleicht das eine oder andere dann noch installieren vor Weihnachten. Ich glaube, das hat schon eine gewisse Logik. Voll. Aber merci auf jeden Fall dir für so ein bisschen das analytische Angehen von diesem Thema. Jetzt Contini, vielleicht um das noch abschließen, bevor wir dann zum Seoane übergehen. Für mich jetzt auch so ein bisschen das Scheitern von ihm als Trainer von einem Top-Team von dieser Liga. Ich glaube, er hat jetzt sein fünftes Stint gewesen, bei einem Schweizer Team mit guten und weniger guten Stationen, würde ich sagen. Und ja, jetzt IB hat er, kann man sagen, ein bisschen stabilisiert auf jeden Fall in der Rückrunde letztes Jahr, aber ganz klar unter den Erwartungen geblieben. Was heisst das jetzt für ihn und für allfällige nächste Station?
Ja, ich finde es spannend, weil das haben wir ja letzte Saison auch noch oft so diskutiert in unseren Folgen. Was man ihm sicher oder ja, im Team, aber er ist der Kopf, der Chef von diesem Team. Also auch ihm muss ganz klar ja, das Gute haben, ist, dass er eine IB übernommen hat, die so fest am Boden war wie schon länger nicht mehr. Und es schnell geschafft hat, das dort unten rauszuholen, der Verein. Und das war auch die erste Anforderung an ihn. Und die hat er erfüllt. Aber ein Verein wie IB hat dann halt schnell mal andere Erwartungen. Und da ist dann, was du in der Vergangenheit geschafft hast, auch wenn sie nur ganz ein paar Wochen her ist, wo du gelobt worden bist, wie schnell das jetzt eigentlich wieder IB ins Meisterrennen zurückgebracht hast, das ist dann schon wieder vergessen. Auf eine Art. Das ist halt einfach das Gemeine am Fußballgeschäft. Und ab dem Zeitpunkt, wo man eigentlich das eben nicht mehr so zu gut geredet hat, sondern wirklich einfach wieder so die ursprünglichen Erwartungen, die IB im Moment hat, an ihn gestellt hat, muss man schon sagen, dass er gescheitert ist, so hart wie es tönt. Ich meine, er ist zweimal gegen unterklassige Vereine aus dem Göpp geflogen und hat jetzt auch nicht den Saisonstart gehabt, wo man sich erhofft hat. Deine Frage war ein bisschen andere gewesen, was bedeutet das jetzt für ihn? Und ja, ich glaube, die nächste Chance, die er bekommt, wird wahrscheinlich nicht mehr ein Team sein mit dem Standing, mit den Erwartungen wie IB. Also für das hat er jetzt aus meiner Sicht halt schon zu wenig Argumente gesammelt.
Ja, ich sehe es ähnlich. Also wenn es super liegt, dann wird es wieder eher im Mittelfeld wahrscheinlich ein Team geben, aber ja, da kann man jetzt auch erstmal abwarten. Ich nehme an, er wird sich jetzt auch noch erstmal ein Päuschen gönnen.
Es gibt ja, glaube ich, noch einen Verein, wo im Moment einen Interimstrainer hat und vielleicht auf der Suche ist.
Nein, das nicht.
Würde mir jetzt schon noch einen einfallen, Verein?
Ja, meinst du, das würde er sich gerade antun wollte?
Puff, das ist, also es wäre sicher eine Challenge, ja, wo er wieder kein Argument für sich sammeln. Also wenn er den Verein, wo glaube ich, jedem und jeder klar ist, dass wir über FC Zürich reden, jetzt würde aus dieser Krise, kann man schon sagen, glaube ich, würde wieder rausbringen, dann hat er einmal wieder Argument gesammelt für eine nächste Aufgabe. Aber nein, ich glaube es auch nicht.
Das definitiv, aber... Aber jo. Warten wir doch noch, bis wir zum FCZ und genau. Deren Trainer-Debatte kommen und schwätzen noch kurz über Seoane.
Ja, vielleicht nur noch, es ist eigentlich auch die Überleitung zum Seoane. Aber hast du das Gefühl, dass Giorgio Contini auch ein bisschen, eingeschnappt ist, dass so eine schnelle Nachfolge mit so einem Namen ja eigentlich ganz klar aufzeigt, dass man hinter den Kulissen schon länger eigentlich an seinem Nachfolger geschafft hat und da auch, wenn man so schnell kann, einen Vertrag unterschreiben, eigentlich da so nur noch auf den richtigen Moment gewartet hat, wo man so eine Entlassung kann auch rechtfertigen, oder ist das einfach ganz klar Teil vom Fußballbusiness und das ist ihm auch bewusst gewesen?
Ich glaube, du hast schon ein bisschen alles angesprochen. Die verschiedenen Narrative, die man da spinnen kann, für mich persönlich absolut Teil vom Business. Ich meine, Contini wird ausgezahlt werden. Und dass man entlohnt wird als Trainer, wenn die Leistungen nicht da sind, das weiss man ja, das ist Teil von dem Geschäft. Ich habe es darum auch so ein bisschen spannend gefunden, wie sehr der Spicho bei dieser PK darauf hingewiesen hat, wie schwer es ihnen fällt und wie toll der Giorgio Contini ist und etc. etc. Es war mir ein bisschen zu viel gewesen, für dass man dann direkt den Seoane danach präsentiert hat. Und also auf jeden Fall, also ich meine, da sind Gespräche geführt worden, sonst geht das nicht so schnell. Ich glaube, es ist aber auch logisch, also ich finde, ein gut geführter Verein sollte, wenn man im Gedanken spielt, den Trainer zu wechseln, dass man da irgendetwas parat hat, immerhin eine Idee. Und beim Seoane ist es ja natürlich so, dass er gerade ohne Verein gewesen ist, er ist bei Gladbach ja entlohnt worden. Vor einigen Spieltagen und ja, ich denke, wo man bei IB dann gefunden hat, hey, Contini, wissen wir nicht, ob wir da noch weitermachen mit oder wie lange noch, hat man vielleicht mal angeklopft, es mal abtasten gegeben mit dem Seoane. Und ja, also von dem her, ich denke, für einen Club ist es gut, dass man schnell eine Lösung hat und ich glaube, das ist halt am Schluss das Wichtigste. Also das ist ja die Aufgabe dann auch von der sportlichen Leistung.
Gut, ja, dann gehen wir doch zur Personalie Geri Seoane. Eben dreifacher Meister in der Super League, dann den Sprung geschafft zu Leverkusen, dann länger bei Gladbach gesehen und jetzt wieder zurück bei IB. Ich fange jetzt mal an, sonst habe ich dich immer gefragt, also was du davon haltest, ich fange jetzt mal mit meiner Meinung an. Also ich bin schon sehr überrascht gewesen. Und zwar, der Name ist ja schon oft umgegeistert, aber ich glaube nicht mal die eingefleischten IB-Fans haben so wirklich realistisch daran geglaubt, dass Seoane oder auch Adi Hütter, sind ja beide ein bisschen umgegeistert in Foren und Kommentaren, dass die wirklich zurückkommen. Und ich kann das auf eine Art auch verstehen, darum bin ich auch so überrascht gewesen. Ich meine, ja, er hat in der Bundesliga jetzt zuletzt sicher nicht mehr so die Erfolge gehabt. Also ich meine, bei Gladbach hat er ja einen desolaten Saisonstart gehabt. Aber aus meiner Sicht, ich verfolge jetzt die Bundesliga auch nicht mega eng, aber aus meiner Sicht gibt es in der Bundesliga so, dass der Kreis von Trainern, wo immer umschwirren, wenn irgendein Verein den Trainer wechselt während der Saison, also der Retterposten, sind dann irgendwie gefühlt für mich immer so die gleichen.
Bruno Labbadia.
Ich wollte genau das sagen. So ein Bruno Labbadia taucht dann einfach wieder so aus dem absoluten Nichts auf und rettet irgendwie den FC Haudenabend vor dem Abstieg wieder und ist dann aber nach 5 Spielen wieder weg. So. Und irgendwie hatte ich das Gefühl gehabt, dass Seoane war trotzdem in dem Kreis geblieben.
Ja, darf ich da schnell einhaken?
Ja, sicher.
Weil, also, so wie ich so die Bundesliga und Berichterstattung verfolgt habe über die letzten paar Saisons, ist der Seoane in meiner Wahrnehmung jetzt nie ein Trainer gewesen, der wirklich viel Kredit genossen hat. So bei Fans, Journalisten. Ich habe selten etwas gehört oder gelesen, wo so wirklich eine stark positive Meinung zum Seoane war. Ich habe das Gefühl, eher so ein bisschen gesichtslos als Trainer beschrieben worden. Also ja, habe ich nicht das Gefühl, dass er in so eine Riege gerutscht wäre, wo man sagt, okay, aber der könnte uns dann noch helfen, der könnte dann noch irgendwo den Karren rausziehen. Habe ich nicht das Gefühl. Und ich habe darum auch nicht das Gefühl, dass für ihn da in nächster Zeit irgendein gutes Angebot in der Bundesliga reinkommen wäre. Also das ist so ein bisschen meine Einschätzung zu dem. Aber das, finde ich, heisst nicht, dass dann der logische Schritt zurück ist in die Super League. Also, ich meine, auch ein Hütter ist ja dann von der Bundesliga in die französische Liga zum Beispiel. Also, da gibt's ja andere Optionen. Aber einfach so als vielleicht ein bisschen konträre Perspektive.
Ja, für mich, du hast es jetzt gerade ein bisschen noch im Sinn von relativiert, weil ich auch gerade fragen wollte, aber die verschiedenen Ansichten, die jetzt du und ich haben, im Sinn von eben, war er noch in diesem Kreis gewesen oder war er nicht mehr in diesem Kreis gewesen, haben für mich halt schon einen mega Einfluss auf die Beurteilung, ob dieser Schritt jetzt sinnvoll ist. Weil ich sage, jetzt ist er wieder in der Super League. Also aus Sicht, sorry, von allen grösseren Ligen ist er wieder in einer eher unbedeutenden Liga, wo nur der Erfolg zählt. Und ich weiß nicht, ich habe das diese Woche, glaube ich, irgendwann mal so, irgendwie so geschrieben gehabt. Jetzt muss er wie Fragen beantworten, die er gar nicht hat müssen beantworten. Zum Beispiel, ob die damalige Zeit bei IB wirklich wegen ihm gesehen ist, der Erfolg. Oder ob er einfach ein mega funktionierendes Team in einem, mit klarem Leistungsabstand zu der ganzen Liga übernommen hat damals vom Adi Hütter. Und die Erfolge dort ein bisschen trügerisch gesehen sind. Weil, wenn er jetzt keinen Erfolg hat, dann habe ich das Gefühl, ist der Zug eigentlich fast schon wieder abgefahren, um wieder in einer wieder anderen Liga oder in einer höheren Liga einen Trainerposten übernehmen.
Das sehe ich genau gleich. Das sehe ich genau gleich und darum bin ich auch überrascht gewesen, von dieser Nachricht, dass er den Posten jetzt übernimmt. Eben für mich war ein viel logischerer Schritt gewesen, dass er irgendeine Team aus einem hinteren Mittelfeld oder so in Frankreich als nächstes übernommen hat. Das war für mich ein sehr logischer Schritt gewesen. Und dann wirst du ja nicht am ultimativen Erfolg gemessen, sondern hey, musst einfach stabil sein, nicht absteigen, vielleicht nach oben orientieren, whatever. Hat ihn auch gesehen, dass das können machen. Und jetzt mit IB muss er eigentlich fast wieder Meister werden. Und wenn er das nicht macht, sagen, dann ist der nächste Schritt enorm schwierig, habe ich das Gefühl.
Ja. Und IB also macht ihm auch, also ich meine, die Chefs von IB wissen natürlich auch, wie er geschafft hat damals. Und ich glaube nicht, dass die das rein an den Titel messen, sondern die müssen ja wirklich auch zufrieden gewesen sein mit ihm als Mensch, mit ihm als Trainer, mit seinen taktischen Sachen und so. Aber ich finde, so von der Bekanntgabe her, kann sie ihm auch noch mal eine ordentliche Portion Druck mehr auf den Weg. Wenn sie so sagen, irgendein Zitat gefühlt, er kriegt alle Zeit von der Welt, es ist ein langfristiges Projekt. Und ja, jetzt Worst Case, holst du einen dreifachen Meistertrainer zurück, erreichst deine Saisonziele nicht, keine Ahnung, fliegst schon europäisch raus, wirst nicht Meister und dann musst du ihm trotzdem noch die Zeit geben, links und rechts willst du schon wieder anfangen zu tuscheln. Auch das, klar, Teil vom Fußballbusiness, aber also, der hat jetzt maximalen Druck und für mich eben auch, wie du es sagst, dann muss eigentlich gefühlt diese Saison schon Meister werden, weil die Tabelle, so eine schlechte Tabelle auslage, hat ihm jetzt der Giorgio Contini auch nicht hinterlassen. Also da ist mir ja mal jetzt abgesehen von Thun, wo wir ja noch später dazu kommen, man ist ja voll dabei.
Ja, also eben, wenn mal Thun ausklammer ist, dann ist man absolut dabei. Ich meine, ich schätze jetzt IB auch nicht als der Verein ein, der jetzt sagt, wenn er nicht Meister wird, dann ist er fix wieder weg. Ich denke, die schauen schon ein bisschen auf Kontext und andere Faktoren noch. Aber ja, wie du es sagst, also schlussendlich ist der Druck da. Also einfach auch für ihn persönlich, finde ich. Also er hat ja bei der Bekanntgabe auch noch gesagt, er würde nicht die Karriereschritte irgendwie planen, sondern er schaut quasi jeden Verein für sich an als Station und ob er in dem Moment das möchte machen. Und darum hat er gefunden, ja, will er jetzt machen mit IB. Aber ja, für mich ist da schon eine Portion Risiko drin für ihn. Ich finde für IB weniger. Ich glaube, IB hat, also ist mehr der Gewinner in dieser Situation als der Seoane, wenn das Sinn macht.
Ja, sehe ich. Ich meine, wenn es Gary Seoane keinen Erfolg hat, könnte es natürlich auch sein, dass man das Gefühl hat, hey, wir haben hier den Vollgott als Trainer, haben trotzdem keinen Erfolg, dann muss man ja irgendwie mal an denen rütteln, die das Kader zusammenstellen.
Ja, oder man wechselt halt dafür den Trainer.
Ja. Du, also,
wie es andere Clubs auch machen.
Ja. Yeah. Ich bin auch mal bei dir, dass ich nicht das Gefühl habe, dass wenn sie nicht Meister werden, dass sie ihn gerade wieder kicken. Aber ich habe wirklich auch das Gefühl, dort ist jetzt schon recht, die müssen schon liefern. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt eben gerade von dir auch angesprochene Nazi-Pause, wo er wird Zeit haben, um noch mehr seine Spieler kennenlernen, vielleicht seine eigenen Ideen einbringen. Auch, muss man ja fairerweise jetzt gerade im aktuellen Moment auch sagen, hoffentlich noch ein paar Spieler aus den Verletzungen zurückkommen. Ich meine, die haben ja mit dem allerletzten Aufgebot jetzt müssen auflaufen am Sonntag, gerade in der Verteidigung. Und ja, dann werden wir, glaube ich, alle sehr gespannt beobachten, wie die Saison von IB weitergeht.
Gut, finde ich schön abgerundet, das Ganze. Wenn du jetzt nichts mehr hast, würde ich sagen, zieh mal ein bisschen an. Und rede vielleicht ganz kurz noch über den Sonntag und den Spitzenkampf zwischen IB und Basel, weil ich finde, IB hat durchaus eine Reaktion gezeigt. Also hat einen solidarischen Auftritt gefunden, eben neu formierte IV bei IB, bist fast eine halbe Seite in Unterzahl und mach es 0-0 gegen einen, finde ich, offensiv wieder mal ein bisschen harmlosen FCB.
Ja, ich finde, solidarisch trifft es gut. Also die haben jetzt wirklich ein paar Nackenschläge müssen verkraften, mit Rot gesperrt.
Und Ellbogenschläge auch, ja.
Nicht vorgreifen. Nacken- und Ellenbogenschläge, genau. Jetzt habe ich den Faden verloren. Benito, der sich beim Einlaufen verletzt, Fernandes, der raus muss. Das haben sie gespielt. Ravelloson, Lauper in der Innenverteidigung. Und dann ist es, nach der roten Karte sogar aus IB-Sicht besser geworden, was ich auch wieder so ein bisschen als solidarisch würde einschätzen. Also IB hat nach der roten Karte die beste Chance vom Match wahrscheinlich gehabt und der FCB hat nicht viel zustande gebracht. Darum, mit dem Spielverlauf, mit dieser Ausgangslage für IB sicher ein Punkt, den man nimmt. Und der FCB reist aus Bern zurück, wo man seit 9 Jahren nicht gewonnen hat und darf eigentlich mit einem Punkt nicht zufrieden sein, was auch wieder mal ungewohnt ist.
Ja, also definitiv nicht zufrieden sein, wenn du Halbzeit fast in Überzahl bist. Also du musst einfach mehr rausholen und gegen so eine dezimiertes IB auch noch. Ich weiß nicht, beim FCB habe ich das Gefühl, so ein bisschen die gleiche Problematik wie letztes Jahr schon. Und zwar, dass vorne innen einfach jemand fällt, wo vielleicht einfach mal Goal schießt. Also ich meine, gegen Zürich unter der Woche schon hat man Nayeti, wo 200%ige Licken lässt, und sogar der Shaqiri, der allein aufs Goal läuft und den Ball nicht unterbringt. Also Broschinski, der in meinen Augen halt einfach ein absoluter Totalausfall ist als Transfer. Den hat man geholt als grossen Stürmer vorne innen, wo Carlos ersetzen soll, der Goal schiessen soll. Und da hat man einfach noch nicht viel davon gesehen. Und ich nehme an, dass der FCB da im Winter jetzt einmal wieder etwas muss machen, glaube ich, im Mittelsturm.
Ja, also Stand heute bin ich da, was den Sturm vom FCB anbelangt. Also der zentrale Stürmer komplett bei dir, ja. Ich hätte ehrlich gesagt nach dem Spiel unter der Woche auch nicht erwartet, dass der Ayeti von Anfang an spielt. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass sie Flügel ins Zentrum stellen. Ein Salah, wo eingeschlagen hat, also der reingekommen ist und ganz gut gemacht hat gegen Zürich. Mhm. Oder Otele, der auch schon gesagt hat, dass er das eigentlich gerne spielt. Jetzt haben sie es so gemacht und wie du gesagt hast, vorne ist nicht viel gegangen, auch mit einer Halbzeit in der Überzahl.
Ja, und wenn Shaqiri nicht scored, dann gewinnt der FCB meistens auch nicht. Zum Shaqiri, ich habe heute noch vorgegriffen, da hat es ganz am Schluss vom Spiel noch die Situation gegeben, wo noch beide Ellbogen relativ heftig ausgefahren hat. Wie hast du die Situation erlebt?
Also im Spiel, bei diesem Match schauen, habe ich, abgesehen von den lautstarken und sichtbaren Reaktionen auf dem Feld, nicht viel gesehen. Als ich die ersten Wiederholungen gesehen habe, habe ich die Bewegungen natürlich schon gesehen, aber habe auch dann schnell mal so gefunden, also dort, wo der Goalie sich hebt, da hat es ganz sicher keinen Treffer gegeben. Das muss nicht unbedingt etwas heißen aus meiner Sicht, aber ich komme gerade noch schnell dazu. Ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt vorher, dass es einen Unterschied macht, wo einem der Ellenbogen trifft oder wo sich der Spieler hebt bei der Entscheidung, ob es rot oder nicht ist. Aber Fakt für mich ist, im Gesicht hat er ihn sicher nicht getroffen und das hebt er sich. Keine Ahnung. Aber es ist, also man sieht schon die Bewegung von seinem linken Ellenbogen. Und vielleicht bevor ich da noch gerne etwas vorlese, was ich zugeschickt bekommen habe, wie hast du denn gesehen?
Ja, also erstmal auf die Argumentation, die du angesprochen hast. Das ist ja vom, ich glaube, der Meier hat das gesagt, im Blick, oder? Mhm. Von wegen, er trifft nicht im Gesicht, das ist dort, wo sich der Kollege hebt und so. Also das Ding ist, wenn du mit quasi übertriebener Härte gegen einen Gegenspieler vorgehst, oder eben einen Schlag ansetzt, schon nur versuchst, kann das rot geben. Das heisst, das stimmt halt nicht, dass er muss im Gesicht treffen. Außerdem hätte Shaqiri wahrscheinlich noch Schwierigkeiten, jemanden im Gesicht zu treffen, mit dem Ellbogen. Da musst du halt schon weit offen. Das ist auch noch schwierig. Und dass sich der Kollege dort hebt, wo er nicht getroffen hat, ist eigentlich auch egal. Also, dann kannst du ja Shaqiri rot geben und dem Kollegen geil wegen simulieren. Also, wenn du es so willst machen. Mhm. Mhm. Wie es der Cerdan würde sagen, desto trotz, finde ich, ist es nicht 100% der rote. Ich glaube, ich weiß nicht, für mich ist man sagt ja gerne, es ist dunkelgel. Ich glaube, du kannst für beides Argument finden. Ich glaube aber, er hat sich absolut nicht können beklagen, wenn das rot geht. Für mich ist es eher hellrot als dunkelgel. Und ich finde, der Shaqiri hat das halt ab und zu. Dass auch wenn er halt gefrustet ist, eben, ich meine, man kennt ja so ein bisschen, wie er auf dem Platz auch gegen die Mitspieler halt so ein bisschen energisch wird und fuchtelt mit den Armen und so. Und ich habe das Gefühl, er hat auch so ein bisschen niedrigere Frustrationstoleranz gegenüber quasi einem Gegner, der halt immer noch an ihm dran ist, der halt versucht, ihm das Leben schwer zu machen. Ich meine, Kolle schupft ihn kurz vorher ja auch. Aber gerade unter dem Gesichtspunkt wirkt es dann noch mehr so ein bisschen als Revanche, oder? Und dann sind wir dann, gehen wir eher richtig rot wahrscheinlich.
Also ich habe von einer ja, kann man sagen, qualifizierten Personen noch folgende Mitteilung bekommen, und ich sehr spannend finde, habe ich so noch nie gehört, nämlich, dass man beim Armeinsatz so in Kreisen von den Regelhüter zwischen Armeinsatz als Werkzeug, als Tool oder als Waffe oder Weapon unterscheidet. Yeah. Und wenn man den Armeinsatz... Hast du das schon mal gehört?
Also genau in dieser Formulierung okay. Nicht, aber dass man es halt muss sehr situativ beurteilen, wie der Arm, wie der Ellbogen eingesetzt wird. Also gerade auch, ich kenne es mehr jetzt so von Kopfballduell oder wenn du steigst und halt den Arm hochziehst. Aber ja, erzähl weiter.
Also wenn man den Armeinsatz als Waffe interpretiert, kann man rot zeigen, falls man sieht, dass er sich nur will Platz verschaffen und es dementsprechend als Tool nutzt, dann eher gel, also die Grauzone. Und so eben auch wieder Treffer im Gesicht wäre wahrscheinlich eher rot, aber das so ein bisschen als Fazit war, vermutlich weder bei gel noch bei rot interveniert hat, weil es für beide Seiten Argument gibt, auf beide Seiten auslegbar ist, wo ich dann wieder vor allem mit dem letzten Satz so ein bisschen Mühe habe, auch wenn ich es natürlich auf eine Art verstand.
Ja, doch, also ich finde schon eben, dass der VAR nicht eingreift, insofern eben okay, wenn es nicht eine glasklare Fehlentscheidung ist, also das unterstütze ich generell. Eben, in dem Fall denke ich, ist es nicht nur sich Platz schaffen gewesen, weil er hat schon Platz gehabt und dann hat er schon Kiri gestoppt und quasi gewartet, bis der Goalie näher kommt und dann hat er die Ellbogen rausgefahren mit relativ viel Wucht. Also das ist nicht einfach, um sich ein Platz schaffen gewesen, als Werkzeug, würde ich sagen. Das ist schon mehr als ein Werkzeug gewesen.
Ja, ich finde einfach die Unterscheidung noch so recht subjektiv. Und das Subjektive ist halt auch wieder im letzten Satz ersichtlich, dass der VAR jetzt da halt sich einfach hinter die Entscheidung vom Schiri auf den Platz gestellt hat, egal welche das gesehen wäre. Und ja, Fußball ist,
aber das ist ja okay,
nicht schwarz-weiß. Ich
mein, eben.
Ist schon klar. Aber Ich habe einfach, vielleicht habe ich es auch noch nicht ganz durchdacht, aber ich finde irgendwie so die Unterscheidung Werkzeug und Waffe, die finde ich so, also, keine Ahnung, finde ich so ein bisschen, weiß auch nicht,
ein bisschen random. Du bräuchtest ja dann irgendwie noch Paragraphen, zum quasi herauszufinden, wenn ist das ein Werkzeug und wenn eine Waffe und so weiter. Und, aber ich finde es wie okay, dass es in bei gewissen Sachen so ein bisschen auch Ermessensspielraum gibt. Und ich glaube, das haben wir ja bei vielen Entscheidungen. Also das ist es gel, ist es rot, auch bei Fouls teilweise, bei Notbremsen. Und ich glaube, da werden wir nie mit wahr oder ohne so definitive Antworten haben bei gewissen Entscheidungen.
Ist ja dann auch noch die Frage, so Absicht oder nicht? Also ich meine, ich habe schon rote Karte gesehen, wo der Spieler halt ein bisschen den Arm bewegt hat und eigentlich sogar im Ballbesitz ist und dann halt ein bisschen mit dem Arm geschwankt hat und dann halt der hinten dran nachsäckelt im Gesicht trifft, wo man wahrscheinlich keine Absicht kann unterstellen kann, wo man wahrscheinlich eher bei einem Werkzeug als bei einem Tool wäre, weil vielleicht irgendwie, keine Ahnung, von der Dynamik her halt die Arme so ein bisschen umschwankt und so. Irgendwie, also, weiß auch nicht.
Gut, mit anderen Szenen, die jetzt kommen, finde ich schwierig. Ich meine, ich habe schon von roten Karten gehört, wo, wo es Schläge auf den Rücken geheissen hat von Seiten Schiri im Laufduell. Also, lieber Gruß an die, die wissen, was ich meine.
Es ist zu viel gelaufen in dieser Woche. Wir können nicht noch über die Drittliga Fußballverband Nordwestschweiz reden. Sonst kommen wir nicht hin.
Ja, wir sind schon arg im Verzug. Darum würde ich sagen, machen wir weiter.
Ja, es gibt ja anscheinend, das habe ich auch nicht so gewusst, gibt es immer so regelmäßige Schiedsrichtersitze. Also ja, da kann ich mir natürlich nicht denken, dass sie so Analysen machen vom Wochenende, wie man hat entscheiden, dass man dann auch so geschlossen die gleiche Meinung vertritt. Ich finde einfach, keine Ahnung, vielleicht nerve ich mich auch einfach nur an der Wahl von diesen Begriff Werkzeug und Waffe oder Tool und Weapon. Irgendwie so, ich sag doch einfach irgendwie etwas anderes. Aber ich habe jetzt auch keinen konstruktiven Vorschlag. Darum gehen wir weiter. Ich bin übrigens von deiner Einschätzung eher hellrot als dunkelgelb bin ich bei dir. Aber gehen wir weiter, komm.
Gehen wir weiter. Bleiben wir bei hellrot. Ist das gut?
Also.
Und zwar beim Lido, beim FC Thun. Ich habe jetzt die letzten Wochen, glaube ich, selten die Möglichkeit gehabt, mal über Thun zu schwätzen. Und ich habe wirklich, glaube ich, so zwei Punkte, wo ich würd ansprechen. Das eine, Gratulation an Thun. Ich finde das überragend, was die machen, die Saison. Spielen, würde sagen, sehr ehrlichen Fußball. Und trotzdem, ja, extrem effektiven Fußball, sind mit 6 Punkten Vorsprung vorne. Und jetzt komme ich zum zweiten Punkt und formuliere das vielleicht als Frage an dich. Sagt das alles über die Qualität von dieser Liga, wenn der Aufsteiger nach 12 Spieltagen mit 6 Punkten Vorsprung an der Spitze steht?
Es sagt vieles schon. Ich glaube, das haben wir auch schon in der dritten Wahl und ich mal ein bisschen davon gehabt. Ich glaube, es ist einfach schon so, und das hat man, finde ich, letzte Saison ein erstes Mal gesehen, dass der Grossteil von dieser Liga, du hast Inkonstanz vorhin auch schon erwähnt, dass man sich einfach schwer tut, Leistungen zu bestätigen, Sieg zu bestätigen, nach guten Leistungen dann wieder verliert und es einfach ein Team braucht, wo im Moment alles zusammenpasst. Manchmal ein bisschen Glück, manchmal viel ehrlicher Fußball, wie du sagst. Solidarisch ist auch ein Wort, das sicher auf Thun zutrifft. Gute Entscheidung von der sportlichen Leitung. Da braucht es ein Team, das halt das im Moment zusammenbringt. Und schon kann man sich absetzen. Und dass es jetzt halt in dem Fall sogar ein Aufsteiger ist, sagt vielleicht nicht gerade alles über die Liga aus, weil das würde für mich im Umkehrschluss ein bisschen auch gegen, also weißt du, Thun ein bisschen die Leistung absprechen, wenn man es einfach nur würde drauf schreiben, hey, die Liga ist inkonstant, die Liga ist scheiße, aber es sagt schon vieles aus, weil das dürfte eigentlich schon nicht so sein, außer man hat jetzt dort irgendwie, keine Ahnung, RB Leipzig, wo in die Bundesliga gekommen ist, und man hat gewusst, hey, mit diesem Budget werden sie auch als Aufsteiger direkt oben mitspielen. Und das ist ja bei Thun nicht der Fall. Darum ist es schon, ja, sagt schon ein bisschen etwas über die Liga aus. Ich glaube, da kann man schon so sagen.
Mm-hmm. Ich finde es spannend. Also ich meine, du hast bei Thun sicher das Quäntchen Glück, dass, wenn es läuft, dann läuft es. Jetzt auch am Wochenende gegen Sion, wo Sion beim Stand von 1-0 für Sion noch den Penalty verschießt, übers Goal chippt. Ja, das muss dann halt auch zuerst wieder passieren. Und dann dreht es Thun zum vierten Mal schon diese Saison. Heule auf eBay ist natürlich auch perfekt für Fantasy-Spieler gelaufen. Ich weiß, man hat für das heute keine Zeit. Was ich vielleicht auch noch kurz möchte rausstreichen, also wer dort die Highlights noch nicht gesehen hat von dem Spiel, unbedingt anschauen. Der Balthasar Costa haut den Ball für Sio so was von unter die Latte. Das ist so ein geiles Goal.
Das ist wirklich ein Riesentopf. Ich finde es so geil, dass er sogar so viel Wucht hat, dass er zweimal an die Latte geht.
So geil. Aber und nochmal auf an die Latte. So geil. Das Goal hat gescheppert wie blöd. Ja. Ehrlich.
Ja, ich meine, Penalty ist, ja, da kann Thun auch nichts dafür, oder? Dass der sich entscheidet, den zu chippen. Eigentlich ein bisschen, ja, ist jetzt auch nicht der Spieler, den ich am häufigsten verfolge, aber Kaba Chalman eigentlich so ein bisschen, ja, jetzt nicht der Showmaster, der eher ein bisschen ruhig, bringt Ruhe ins Spiel, Übersicht. Dem hat jetzt eigentlich schon gegeben, dass er da einfach überlegt in die Ecke schiebt, aber du. Man wird immer wieder überrascht. Aber ja, Thun, wie du sagst, keine Zeit für Fantasy, habe ich auch keine Lust drauf nach dieser Woche. Aber Alter. Heule, Ibai sind natürlich absolut in Topform. Und ja, man kann langsam eigentlich nicht mehr sagen, also auch wenn man es vielleicht denkt, dass der Ausrutscher von Thun oder die Bass bald kommt. Weil im Moment sieht nicht viel danach aus, das muss man schon so ehrlich sagen.
Du, bei einem Team, Spiele hintereinander gewonnen.
Ja, bei einem Team, wo man es nicht so überraschend finden würde, weil es halt der Aufsteiger ist. Wenn jetzt St. Gallen da oben wäre, oder ja, vielleicht auch, keine Ahnung, IBFCB, dann würde man niemals sagen, ja, die haben dann schon mal noch ein BS oder so. Von dem her, ich glaube, im Moment sieht es nicht danach aus, wie die ihre Spiele spielen, dass die bald kommt.
Ja, habe ich auch nicht das Gefühl. Und dann auch Vielleicht verlieren sie wieder mal ein Match oder spielen unentschieden, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Thun dann direkt in eine Bass und in eine Krise würde rutschen. Ich habe das Gefühl, die sind gefestigt. Ich habe das Gefühl, die wissen, was sie können. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie Thun das weitermacht. Dann kommt an dieser Stelle auch noch FC Sion, wo regelmäßig jede Woche sehr kompakt versucht zu spielen. Aus einer starken Defensive versucht zu spielen und auch eigentlich zu ihren Punkten kommen, sich da im Mittelfeld auch etabliert haben. Ich glaube, das ist auch wichtig für den FC Sion an dieser Stelle. Um uns da thematisch gerade wieder ein bisschen vorwärts zu treiben durch die Liga, durch die Tabelle durch. Hast du da sonst gerade noch etwas? Sonst würde ich gerade weiterspringen zum nächsten
Spiel. Mach weiter.
Und zwar würde ich gerne den FC Winterthur noch schnell rausstreichen nach dem Wochenende, wo endlich zum ersten Saisonsieg kommen. Auch ein Team, das einen Rückkehrer als Trainer seit Neuem an der Seitenlinie hat. Da haben, glaube ich, der Valentin Robin auch schon darüber geschwätzt. Ich weiss nicht, ob du schon die Chance gehabt hast, zum Rahmen etwas zu sagen. Aber Gratulation an Vinti. In einer sehr starken zweiten Hälfte, wo sie Servet da den Schneid abgekauft haben.
Ja, nein, ich glaube, zum Uli Forte und dem Patrick Rahmen habe ich noch nicht viel können sagen. Das ist schon vorletzte Woche passiert. Ja. Ich glaube, der Uli Forte hat das in seinem Statement mega realistisch beschrieben. Hey, 3 Punkte aus 9 Spielen. Was willst du machen? Haben wir ja auch schon gesagt, dass dann halt im Business, im Fußballbusiness, das Schräubchen, das du auswechseln kannst, während der Saison der Trainer ist. Patrick Rahmen, bei ihm, um jetzt vielleicht die Parallele ziehen zu einem Giorgio Contini, hat die Chance bekommen. Bei einem grossen Verein mit Ambitionen, man muss sagen, so leid es einem kann tun, er ist dort gescheitert. Und hat jetzt sicher ganz viel auch so Romantik, Fußballromantik, Herzensentscheid dazu gebraucht, wieder zurück zu Vinti zu gehen. Was ich eine schöne Geschichte finde. Und hat jetzt den ersten Sieg feiern und für Vinti absolut überlebenswichtig, gerade gegen ein Servet, wo im Moment den Anschein erweckt, dass die fast könnte so direkter Konkurrent werden dort unten.
Absolut. Ich glaube, zum Rahmen noch eben Herzensentscheid, das trifft es wahrscheinlich gut und das kann ich dort auch wirklich nachvollziehen. Und ich glaube, es ist auch schön, dass man das in dem Business Fußball trotzdem noch hat. Und ich glaube, jetzt hat Vinti auch wirklich die Chance, so ein bisschen Euphoriewellen können mitnehmen von dem ersten Sieg. Und dass dort unten auch wieder ein bisschen enger zu gestalten. Sieht jetzt nach dem Wochenende ja schon mal enger aus, weil GC gleichzeitig eine riesen Klatsche bekommen hat von Luzern.
Ja, und wenn der Giorgio Contini die gleichen fußballromantischen Gefühle hat, dann hat er ein paar Vereine, die er jetzt genau beobachtet für eine Rückkehr. Unter anderem ja GC. Aber ich glaube, das ist vor der Hand wahrscheinlich noch nicht so ein Thema. Wo hast du schon noch gesehen? Vaduz, die sind glaube ich auch gut dran. Ich glaube, dort passiert nicht bald etwas. St. Gallen auch nicht. Sind ja vorne Lausanne. Dabei. Lausanne, ja. Ich glaube, Seidler wackelt noch nicht gerade. Ich nehme an, der Giorgio Contini wird jetzt bald mal im letzten Grund vorbeigehen für die GC-Match. Nein, Spass beiseite.
Aber nur Winti, GC in dem Fall, die von Zürich nicht.
Ja, das wäre halt, hat vielleicht will er auch, nein, das muss jetzt nicht das Späßchen noch weitermachen, aber wenn das Ziel hat, mal alle Vereine trainiert zu haben, dann...
Bingo-Karte füllen.
Ja, das ist natürlich auch ein Leistungsausweis. Nein, ich glaube ja auch, dass er jetzt eher mal wieder ein bisschen, ist sicher auch eine intensive Zeit gewesen. Aber es geht ja jetzt gar nicht um Giorgio Contini, sondern um Vinti und ihnen sich so wirklich zu gönnen, der erste Sieg nach 12 Spielen. Und jetzt ist auf der 11. GC sind es 4 Punkte. Also,
plötzlich in Reichweite, oder?
Ja, so schnell geht's.
Ich glaube, es ist ja so ein Zeichen für die Inkonstanz, die wir ja schon angesprochen haben, die so ein bisschen in dieser Liga grassiert. Also auch GC wo unter der Woche noch 3-3 spielt gegen IB, wo du denkst, okay, doch, wieder ja, offensiv ein bisschen etwas gegangen. Und dann am Wochenende gegen Luzern 6-0 unter die Räder kommen. Luzern, wo seinerseits unter der Woche gegen Lugano, oder ist Lugano gewesen, verloren hat. Trotz Chance plus, glaube ich, muss man sagen. Lugano, ist dann einfach auch nicht unbedingt zu erwarten. Also ich meine, man muss auch sagen, GC hat dann irgendwann die zweite Hälfte irgendwie komplett aufgemacht und ohne Abwehr gespielt und es war relativ einfach gewesen, ich gefunden, für Luzern, um dort noch ein paar Goal mehr machen. Aber trotzdem, also bezeichnend einfach für mich, wie das hin und her kann schwappen.
Ja, es ist genau das richtige Beispiel. Ich meine, eben Luzern gewinnt 6-0, eben immer das Hin und Her. Die sind Sechste, die haben 4 Siege, 5 Unentschieden, 3 Niederlagen und irgendwie siehst du es nie. Geht mega cool, weil es Luzern das ist. Weil, also auf ein 6-0 gegen GC hat die jetzt auch nicht getippt. Wobei eben bei GC, jede Folge, ich will jetzt nicht das nochmal mega wiederholen, aber irgendwie, es ist mir dort, also es ist ja für den Verein gut, dass es scheinbar nicht gross Unruhe gibt, dass man hört, dass es endlich wieder mal ein Trainer ist, wo eine Spielidee und alles hat, aber wirklich, halt mich jetzt kurz, weil ich sage es jedes Mal, irgendwann müssen einfach auch die Punkte kommen und sonst kannst du noch so guten Fußball spielen und gute Spieler haben und gute Ideen haben, gute Taktikstrategie, aber irgendwann wirst auch du hinterfragt und ja, es ist nicht so Trust, also die Devise wird aktuell sein Trust the Process, aber punktemässig gibt es nicht viel Process
im Moment. Till, du musst sehen, GC hat mehr Ballbesitz gehabt gegen Luzern, also die sind auf dem richtigen Weg.
Ja, das ist jetzt Janik Brecher oder Canepa Aussage, also die haben sie auch so tätig. Das stimmt, mag ja sein, aber ja. Hey.
Nein, also Gugus, du hast völlig recht, am Schluss wird mit Punkten gerechnet und wenn die nicht kommen, dann wird es irgendwann eng. Ich bin glaube schon eher so ein Team, doch GC hat gute Ansätze und braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, aber ja, irgendwann wird es zu eng, aber ich fände es schade, wenn man dort nicht noch immerhin ein bisschen länger im Process würde trusten.
Ja, ich meine, natürlich in dieser Liga kannst du natürlich auch ein bisschen länger noch Zeit geben, weil hey, wenn dann mal der Knoten platzt, dann bist du schnell mal auch wieder völlig an der Top 6 dran. Also von dem her, es kann schnell gehen in dieser inkonstanten Liga, das ist ja so, aber ich glaube, das Alarmsignal wäre dann schon, wenn es sich mal da ein bisschen grössere Lücke würde auftun, gegen die Rang 7, 8, 9 oder eben 6. Und das ist im Moment jetzt noch nicht gerade extrem der Fall. Darum kann man sich mit den Argumenten, die du aufgezählt hast, Ansätze und Stimmen, die man hört, schon noch dazu bewegen, mehr Zeit zu geben. Aber ich wäre einfach langsam schon ein bisschen nervös als... jetzt habe ich den Namen vergessen. Trainer von GC. Gott.
Ich glaub, man muss bei GC halt einfach abwarten, wie sich es beim FCZ entwickelt.
Scheibliner.
Sag noch. Ja, Gerald. Sobald der FCZ anfängt, gewinnen wieder. Ich glaube, ab dann muss man sich bei GC wirklich Gedanken machen, weil dann könnte die Gap nach oben ein bisschen aufgehen. Und solange der FCZ weiter so performt, wie er es gerade macht, kann man noch zuwarten. Vielleicht. Aber bevor wir jetzt zum FCZ gehen, auch ein bisschen inkonstant und auch ein bisschen zu schnell, wie ich da durch Themen gehüpft bin, weil ich habe eigentlich noch etwas unbedingt ansprechen beim Spiel von Vinti. Und zwar hat es dort eine ganz kuriose Szene gegeben beim Abstoß von Vinti beim Stand von, glaube ich, 3-1, wo der Durer, der Innenverteidiger, den Ball vom Abstoß dem Goalie zugespielt bekommt und nochmal in die Hand nimmt und nochmal quasi stoppt und dann selber will ausführen. Also alle, die selber shooten, wie im Rondo, wenn der erste Pass kommt und du ihn einfach nochmal mit der Hand stoppst und erst dann weiterspielst. Einmal so hat es für mich ausgesehen und es hat keine Folge gehabt. Wie hast du die Situation erlebt?
Hey, ganz einfach. Also das ist Penalty. Also, ich meine, auch hier ein gewisser Spielraum, wobei eigentlich nicht. Es ist so klar, dass das ein Pass ist, der einen Abstoß darstellt und nicht ein Pass à la «Mach du der Abstoß». Also, ich meine, der Schiri muss das ja so begründen, dass es keine Penalty gibt, indem er sagt, hey, er hat den Ball nicht ins Spiel wollen bringen, sondern einfach den Innenverteidiger den Abstoß ausführen lassen. Aber so sieht es für mich nicht aus. Und darum ist es Hand-Penalty. Für mich gibt es nicht viel Meinung, ja.
Ja, muss sagen, für mich eigentlich auch nicht. Es hat, ich weiß nicht, ob das letzte oder vorletzte Jahr war, in der Champions League-Situation gegeben, wo das Arsenal auch passiert ist. Ich habe die Situation nochmal angeschaut, um sie zu vergleichen mit der, weil was damals war, ist so Kinderfehler, also so etwas müssen wir nicht bestrafen, es ist Unachtsamkeit oder was weiß ich, aber ich sage, du wirst die ganze Zeit für Fehler bestraft im Fußball. Das ist eigentlich eine mega wichtige Essenz von diesem Spiel. Und wenn der Fehler halt mega dumm ist, dann ist er mega dumm, aber dann musst du nicht wegen dem den Spieler in Schutz nehmen. Dort bei Arsenal ist es so gewesen, dass überhaupt niemand an der Presse war, dass kein Druck da war, nichts. Und dann finde ich es wie so okay, wenn man es laufen lässt, muss ich sagen. In der Situation machen die Stürmer Druck und der Verteidiger sieht das 100% und dann stoppt er den Ball nochmal. Das ist für mich ganz klar Penalty. Und ja, wenn der Fehler noch so dumm ist, also umso mehr. Also, check's nicht.
Bin ich bei dir.
Gut, du darfst weitermachen. Ja, sorry für da nochmal zurückhüpfen. Entschuldigung an alle, die zuhören. Aber ich glaube, jetzt müssten wir noch ein bisschen Zeit nehmen vielleicht für den FCZ. Das andere, also sagen wir ein Thun, das konstant ist, im positiven Sinn, und dann haben wir mit dem FCZ noch das zweite konstante Team, aber am anderen Ende von der Skala.
Ja, also das ist nach dem Trainerwechsel, nach dem doch auch überraschenden Trainerwechsel, nachdem man Anfangssaison noch von einer absolute Wunschlösung geredet hat, ist jetzt in drei Spielen mit 0 Punkten resultatmäßig sehr wenig gegangen. Ich weiss, was eben die vorhin angesprochenen Personen meinen, wenn sie sagen, es ist jetzt nicht alles schlecht gewesen. Man redet über den Ballbesitz, wo die Statistiker und Statistikerinnen zu Recht sagen, ja, man hat immer viel Ballbesitz, man hat auch in diesen Matchen, wo man verliert, viel Ballbesitz, man sieht gewisse Ansätze, aber also sportlich gesehen, mit wie vielen Niederlagen in Folge jetzt? Ich glaube fünf mindestens, oder?
Ja, mindestens fünf, ja.
Es ist da die Tendenz absolut gegen Abend und ja, ich bin dort schon gespannt, wie die Clubleitung, die sportliche Leitung das beurteilt, weil ja, ist jetzt vielleicht voreilig zu sagen, am Trainer ist es nicht gelegen, weil einmal hat es keine so Reaktion gegeben, wie eben zum Beispiel bei Vinti. Trainerwechsel hat resultatmäßig nicht viel gebracht, aber wovon sie eigentlich raus will, ob man sich von den Fans diktieren lässt, wer der Schuldige ist, oder ob man es da auch ein bisschen stur bleibt und halt die Gründe noch immer anders sucht und dort ansetzt. Ja.
Gut, vielleicht zwei Sachen von meiner Seite dazu. Also das eine ist, das Spiel gegen den FCB unter der Woche habe ich so ein bisschen entlarvend gefunden, weil man da auch, wie du es vorher gesagt hast, eben nach dem Spiel angestanden ist und gesagt hat, hey, der Plan ist voll aufgegangen, dies, das. Da muss ich einfach sagen, so, hey, was ist denn bei euch los? Was für ein Plan ist aufgegangen? 2-0 verloren und ich weiss nicht, ob mal irgendwie eine gute Torchance überhaupt da war auf 90 Minuten. Und die sagen, hey, defensiv ist gut gewesen und bis ins letzte Drittel ist mega gut gewesen. Aber also das finde ich dann schon einfach ein bisschen viel Schönrednerei. Gegen einen FCB, wo Chancen liegen lassen hat, diverse, und jetzt und trotzdem nicht mega Auftritt gehabt. Also das habe ich sehr komisch gefunden, die Aussage nach dem Spiel. Muss
man aber vielleicht, bevor du zum zweiten Punkt gehst, auch noch ein bisschen sagen, dass die Interviews auch ja, jetzt muss man aussprechen, vielleicht so ein bisschen der Umgang mit den Medien von verschiedenen Spielern gut wiedergegeben haben. Also nach dem FCB-Spiel ist es ja ein massiv gereizter Steven Zuber gesehen, der eigentlich nur Gegenfragen gestellt hat in Situationen, wo man ja, jetzt nicht unbedingt Gegenfragen stellen so, sie die Vogelwild gesehen, ja, was ist mit Vogelwild, was meinen sie mit Vogelwild, und irgendwie so, ja, irgendwie, ja, sich ein bisschen entlarvt hat, sie Frust gezeigt hat, und dann jetzt nach dem Spiel gegen, jetzt am Wochenende, gegen Dings, gegen Lausanne, Yannick Brecher, wo das schon ein bisschen professioneller analysiert hat, dass man zwar Ansätze sieht, aber dass man da eben nicht kann schönreden, dass man jetzt seit 5 Spielen gewonnen hat. So ein bisschen. Vielleicht muss man gleich noch ein bisschen unterscheiden. Finde ich
fair. Zumindest. Fair von dir. Fair von dir. Denn nachdem du das relativiert hast, vielen Dank, würde ich noch zum zweiten Punkt kommen, und da hast du schon angeteased, nämlich der Unmut der Fans gegenüber dem Sportchef. Ich glaube, die Personalie hast du so ein bisschen auch ein bisschen angesprochen durch die Blume. Ich denke, über die müssen wir schon noch schnell reden, weil du machst wirklich den Arsch hin, als würde der Präsident Kanepa Malenovic komplett einfach vertrauen und Druck stärken. Und eben, ab einem gewissen Punkt muss man sich dann halt fragen, okay, ist das vielleicht etwas, was man vielleicht mal muss hinterfragen
muss? Ja, ich meine, glaube, irgendwann Anfang Saison, wo es beim FCZ angefangen hat, kriseln, haben, ich weiß nicht, ob ich in der Erfolg dabei gewesen bin, aber haben wir eigentlich den Kanepa so die Sturheit und jetzt nicht so irgendwelche emotionalen Entscheide aus dem Bauch raus, haben wir ihnen ja, jetzt weiß ich nicht, wie der Satz angefangen hat, aber haben wir ihnen zugeschrieben, dass sie eben eigentlich sich nicht so schnell zu Entscheidungen gefühlt zwingen. Und dann haben sie das irgendwie auch gleich gemacht mit dem Trainer. Von dem her, jetzt diese treue Bekenntnis vom Kanepa, hatte ich Anfang Saison mehr geglaubt. Im Moment ist es vielleicht auch einfach aus, keine Ahnung, so zum bisschen probieren, Ruhe reinbringen. Aber ich kann mir schon nicht vorstellen, dass das ganz an ihnen vorbeigeht, wenn eine Südkurve eigentlich die Spieler fast schon ein bisschen in Schutz nimmt. Also zumindest teils. Sie haben gesagt, das Problem liegt nicht nur auf dem Platz. Also auf dem Platz offensichtlich auch in ihrem Blick, aber halt eben auch neben dem Platz. Und ich glaube, das geht schon nicht ganz spurlos an ihnen vorbei. Also kann es ja fast auch nicht.
Nicht spurlos vorbei, aber ich denke jetzt in nächster Zeit noch nicht gerade mit Konsequenzen, wahrscheinlich, oder? Oder meinst du, bis zur Nazi-Pause oder in der Nazi-Pause zum Beispiel könnte da schon noch etwas passieren?
Ich glaube es bei der Personalie Malenovic nicht, weil jetzt holen sie zuerst mal einen Trainer. Das hat Kanepa ja auch gesagt, dass sie im Moment nicht mit dem Hediger als Trainer planen. Hat auch eben ja, halt resultatmässig auch nicht viele Argumente für sich gesammelt, darum wird das die nächste Personalie sein. Und ich glaube, vorher werden sie Personalie Malenovic, glaube ich, nicht hinterfragen, vielleicht schon, aber etwas anderes denke ich irgendwie nicht.
Ja, sehe ich auch als schwierig, wenn du dann noch eine zweite Baustelle parallel dazu noch gerade aufmachst.
Ja, geil, auch fairerweise über jetzt wirklich die Person Malenovic mal auf der Seite. Aber ein Sportchef, egal wer es ist, was bringt ein neuer Sportchef, wenn die Saison voll am Laufen ist? Also, das Transferfenster ist nicht offen. Ja, man kann die Zukunft planen. Transfers im Winter, Transfers im Sommer. Aber der Fokus ist, es sind noch ein paar Spiele bis zur Winterpause. Und die kann ein Sportchef weniger beeinflussen wie ein Trainer sicher. Und darum hätte ich das jetzt auch wie, außer du willst halt den Fans irgendwie das recht machen. Aber ich glaube, die nächste Personalie ist schon der Trainer.
Also stimmt insofern zu, dass die nächste Personalie der Trainer ist, aber ich denke, du kannst umgekehrt als Narrativ spinnen, dass du sagst, hey, wenn wir jetzt in der Nazi-Pause reagieren, Sportchef wechselt, dann hat er noch bis Weihnachten Zeit, um das Kader studieren, das Team studieren und dann ready sein, um in der Winterpause ein bisschen was machen. Aber sehe ich jetzt auch nicht als realistisch. Aber ich glaube, du findest immer ein Narrativ für so Entscheidungen, wenn du möchtest. Aber eben, halte ich jetzt auch nicht für realistisch. Ich denke, jetzt wird es mal spannend, zum sehen, wer dort der neue Trainer wird. Die lassen sich ja eher ein bisschen Zeit. Ich glaube, dann wird sich zeigen, ob der FZ aus dieser Krise mal noch rausfindet in den nächsten paar Runden.
Gut. Hey, ich glaube, mit dem können wir die Super League langsam zumachen. Ich bin da gerade jetzt nochmal schnell Tabellen am Spicken. Ich glaube, über fast alle Vereine haben ein bisschen geredet.
Ja, Tramondi ist, glaube ich, kurz gekommen. Servette, Lausanne, auch Lugano, Luzern haben wir jetzt, glaube ich, nicht so viel diskutiert. So ein bisschen das Mittelfeld haben wir nicht so diskutiert. St. Gallen, über St. Gallen haben wir nicht geschwätzt. Aber ich würde
sagen, St. Gallen, Lugano ist halt das Spiel abgesagt worden. Das ist jetzt unsere Begründung dafür.
Genau, haben wir auch schnell abgesagt über St. Gallen und Lugano schwätzen. Ja, das ist noch nicht klar, dass vielleicht der Vollständigkeit halber, wenn und wie das Ganze noch nachgeholt oder ausgespielt wird oder wie auch immer. Aber ich glaube, zu all diesen Teams, die ja, haben so ein bisschen Positives und Negatives gehabt in dieser Woche, so ein bisschen symptomatisch für die ganze Liga. Ich glaube, alle mit einem Sieg, einer Niederlage. Jetzt ja, Lugano, St. Gallen ausgenommen, weil das Spiel halt ja, nicht fertig ist. Aber ja, halt wie es im Mittelfeld von der Super League gerade läuft und ich hoffe, dass wir dann nächstes Mal ein bisschen mehr noch darauf eingehen können. Auf vielleicht ein oder anderen Spieler, auch Aje von Servette zum Beispiel, der gut in Form ist im Moment und so. Aber ich glaube, für den Moment können wir es bei dem belohnen. Wir haben, glaube ich, die Stundenmarke schon geknackt.
Jetzt geht es vorne,
zwei Sachen, ja.
Das ist doch gut. Hey, dann reden wir doch noch ein bisschen über die Frauen-Nazi.
Unbedingt.
Wo zweimal gespielt hat gegen Kanada und Schottland, zweimal gewonnen hat, wo morgen die Auslosung ist für eine unfassbar komplizierte WM-Quali 2027. Ich habe vorhin den Modus gelesen.
Ich auch.
Mit
und tough wird es auch.
Mit einer offenen Trainerinnenfrage immer noch. Ich weiss jetzt gerade übrigens gar nicht, da täuscht mich, oder ist jetzt gerade mein Gedächtnis ein bisschen am Spinnen, ob beide Match, vielleicht nicht auch schon Valle und Robin darüber geredet haben, aber vielleicht trotzdem schnell ein Fazit über beide, über die ganze Nazi-Pause.
Ich glaube, ich weiss gar nicht, über Kanada müsste sie eigentlich schon geschwätzt haben, aber ich bin mir jetzt gar nicht 100% sicher. Ich glaube, festzuhalten für mich über beide Spiele weiterhin dem 5-3-2 unter der Pia Sundhage. Und ja, ich würde sagen, insgesamt hat zwei Siege, zwei Auftritte, die gut gewesen sind, gegen jetzt nicht halt übertrieben starke Gegner, aber ich finde, durch viel Positives dabei gewesen. Und ja, ich glaube, jetzt wird es halt wirklich spannend sein, zum schauen, was da personell geht an der Seitenlinie. Über das haben die anderen zwei Jungs schon eingehend geschwätzt und über die Forderungen nach Assistenz Trainerin von der Pia Sundhage. Und ja, da müssen wir glaub abwarten. Und dann ja, können wir noch gerne vielleicht über das Spiel an sich ein bisschen mehr reden, wenn, nachdem du vielleicht so dein Fazit noch gezogen hast.
Ich glaube, es ist recht ähnlich. Ich glaube, beide Matches relativ unspektakulär jetzt von der Aufstellung her. Eher auf das Bewerten von der EM gesetzt, von dem Gola, der Livia Peng, bei den jungen Spielerinnen an, die das Vertrauen weiterhin bekommen. Iman Bönne, Riola Cemaili, Alaya Pilgrim, Sidney Sherton mit zwei Goals auch das gerechtfertigt hat. Iman Bönne auch gegen Schottland töpft, Alaya Pilgrim gegen Kanada. Ich sage jetzt, wenn man jetzt wüsste, dass die Pia Sundhage weitermacht, dann wüsste man, dass sie dem System treu wird bleiben. Wenn jetzt natürlich eine andere Trainerin, ein anderer Trainer kommt, haben natürlich jetzt die beiden Freundschaftsspiele ja, einfach gezeigt, dass bewährte auch gegen ein bisschen grössere Gegner kann funktionieren wie Kanada, die wahrscheinlich eher zu favorisieren gewesen sind. Aber müssen wir dann sicher die Spiel beim neuen Coach abwarten. Wobei ich irgendwie so das Gefühl habe, nach dieser EM, jetzt auch diesen zwei Testspielen, habe ich das Gefühl, also am Assistenztrainer sollte es nicht scheitern. Also fände ich auch ein bisschen
komisch. Also wäre wild, oder?
Ja.
Also, das kann ja auch von der Aufwandseite her jetzt nicht so eine riesen Posten sein, habe ich irgendwie das Gefühl, aber ja, das gesehen. Was mir so ein bisschen, ja, also was ich einfach schade finde, ist halt eben zum Beispiel Iman Bönne, wo auch jetzt in der Liga wirklich gut performt hat, wo weiterhin dort auf dem Fullback muss spielen, wo auch zeigt bei ihrem Goal, wie gut sie in der Offensive ist. Und dass man halt da wird weiterhin auf das 5-3-2 gesetzt mit den Spielerinnen auf den Positionen, wo Sonntage findet, passt es am besten. Das ist, ja, das ist okay. Man muss auch, denke ich, in einer Nazi kann man auch durchaus ein bisschen andere Rolle haben als im Club. Aber ich glaube, es ist ein bisschen schade. Ich glaube, da wäre noch mehr Potenzial da. Was ich noch interessant gefunden habe, ist Johnny Gorcevic, der eingewechselt wird gegen Schottland und mittlerweile sogar in der IV jetzt spielt. Mhm. Und dort habe ich gefunden, nicht komplett glücklich ausgesehen hat.
Ja, also ich glaube, was man eben an diesen Beispielen unter anderem, was du jetzt erwähnt hast, schon weiterhin muss sagen, und wie du vorhin auch gesagt hast, du hast gerade speziell Robin und Walle auch schon öfters darüber geredet, dass man nicht mit jedem Entscheid weiterhin von der Pia Sonntage muss zufrieden sein. Das versteht sich auch von selber. Dass die Hoffnung da ist, dass wenn sie jetzt mal die Sicherheit hat, dass sie bis zur allfälligen WM 27 kann weitermachen, dass sie sich dann weiterhin hinterfragt, Spielerinnen mal ausprobiert auf anderen Positionen. Das ist klar. Also ich glaube, wenn ich jetzt quasi wüsste, Pia Sonntage bleibt, macht aber 1-1 genau so weiter wie bisher, dann wäre ich jetzt da auch nicht mega euphorisch drüber. Jetzt rein, was so Aufstellungen, Taktik, einzelne Positionen von Spielerinnen anbelangt.
Aber meinst du, das hat nur damit zu tun, dass das quasi jetzt gerade die Sicherheit noch nie oder nicht da ist, dass sie noch länger bleibt und dass das dann würde dazu führen, dass man vielleicht mal etwas Neues ausprobiert?
Hey, keine Ahnung, ist jetzt mega, habe ich jetzt noch nicht so darüber nachgedacht, ist jetzt natürlich spekuliert. Aber
hast wenn man sich mal gesagt, hä?
Ja, einfach mal so froh screenet, oder? Wie man es ja so schön macht, oder? Nein, aber stell dir vor, du hast ja im Moment, wenn du etwas bewährt hast, wo ja eigentlich auch einigermaßen funktioniert, wieso sollst du denn jetzt überhaupt etwas anderes machen? Also, wenn du noch nicht mal weißt, dass dir weiterhin vertraut wird, wieso, oder könntest du auch andersrum natürlich sagen, wenn sie würde zeigen, dass sie auch flexibler wäre, vielleicht wäre das dann ein Argument dafür, dass sie bleiben kann. Logisch, kannst du es auch so sehen, aber ich weiß halt nicht, was in ihrem Kopf vorgeht, wo überhaupt auch der Ball liegt. Also scheinbar ja beim Verband, wo entscheiden muss, ob sie Assistenztrainer bekommt, aber vielleicht sind auch noch finanzielle Fragen, ich weiß es nicht, von dem her könntest du wahrscheinlich auf beide Seiten überlegen. Weapon oder Tool? Wo sind Weapons und wo sind Tools?
Ja. ich hätte genau das gesagt. Also, du weißt es, die häufiger zuhören, wissen sicher auch, ich bin Fan vom Wort Narrativ. Und eben auch da könntest du es genau andersrum spinnen und sagen, ja, mit dem Ändern vom System, mit dem Zeigen von, hey, wir können auch etwas Neues probieren, würdest du auch wieder andere Argumente sammeln? Oder sammelst du sie halt eher, indem du sagst, nein, wir bleiben beim Bewerten und gewinnen halt auch nochmal zwei Testspiele. Völlig fair in beide Richtungen insofern. Ich glaube, es ist halt immer schwierig, so von außen zu beurteilen, wie viel Diskussionen da schon geführt worden sind, ob es da noch um mehr geht, als nur die Personalien von Assistenzcoach. Also ich glaube, da gilt es für uns in unserer Position abzuwarten. Und ja, auch noch die Auslosung vom Morgen, vom Dienstag abzuwarten bezüglich der WM-Quali. Weil, also du hast gesagt, extrem komplizierter Modus und ich glaube, es wird dann mega tough. Ich weiß es nicht, wenn jetzt das nicht komplett erläutern, aber es wird ein schwieriger Weg an die WM für die Schweiz.
Also vielleicht in aller Kürze, das, was am kompliziertesten macht, ist, dass es mindestens für die Schweiz zwei Playoff-Runden wird geben mit Hin- und Rückspiel. Eventuell sogar eine dritte. Und vor der Playoff-Runde noch Gruppenspiel. Also ja, kompliziert, schwierig. Also das wird eine grosse Aufgabe.
Ja.
Darum sind wir gespannt auf morgen am 1, ja. Und vielleicht noch ganz kurz, zum Nazi fertig machen, bevor wir noch auch über die AWSL kurz diskutieren. Wir sind jetzt wirklich schon auf 1.10, aber auch für die Herren-Nazi ist am Mittwoch ein spannender Moment, aber eher für uns wie für sie, weil das Kader wird bekannt geben. Am 10:30 anscheinend. Für die letzten beiden Spiele gegen Schweden daheim und Kosovo auswärts, wo man da den Deckel will drauf machen. Heute Hiobsbotschaft, Remo Freuler nicht dabei.
Ja.
Sonst habe ich jetzt noch
nichts Zakaria auch nicht dabei.
Zakaria, Ardon Yashari schon ins Spiel gebracht, wo nach seinem Wadenbeinbruch wieder im Kader war bei Milan. Aber ich sage jetzt mal, auch hier von einem Murat Yakin, und da hat er ja auch die Argumente dafür, nach dieser bisherigen Quali sind jetzt wahrscheinlich keine mega grossen Überraschungen zu erwarten. Außer du siehst das
jetzt. Ich denke es auch nicht. Nein, ich denke auch nicht. Ich denke nicht, dass jetzt gerade auch die Zeit ist für Überraschungen. Beim Yashari wird es, denke ich, auch wichtig sein, zu schauen, wo er fitnesstechnisch steht und das auch nicht forcieren. Ich glaube, der ist jetzt wirklich auf dem Schirm. Der wird seine Chance nicht bekommen. Und ich denke, da wird man schon sehr vorsichtig sein, zum dann nicht zu früh wieder reinschmeissen. Und man hat ja Alternativen durchaus. Gerade im zentralen Mittelfeld. Also ich denke, mit grossen Überraschungen würde ich jetzt auch nicht rechnen. Nein.
Gut, hey, dann kommen wir doch noch auf die AXA Women's Super League, die auch gespielt hat am Wochenende. Wo jetzt ohne das Welle ganz schnell abzuhandeln, aber nicht für die allzu grossen Überraschungen gesorgt hat, die Runde. Vielleicht Nein. eine, ein bisschen.
Ich weiß nicht, ob du das Gleiche meinst, aber für mich ist das einzige Resultat, wo ich jetzt wirklich Überraschung vielleicht empfunden habe nach dem jetzigen Saisonverlauf, ist, dass Basel auswärts gegen Servette zum 0-0 Unentschieden kommt. Basel, wo Mühe hat bisher in der Saison, und Servette, wo sehr souverän an der Tabellenspitze ist. Da hat eigentlich, habe ich nicht mehr mit einem Punkt gerechnet für einen FCB.
Nein, ich auch nicht. Das war auch die, die ich gemeint habe. Ich meine, die anderen Spiele kann man sich höchstens noch könnte man diskutieren, dass GC gegen Aarau und IB gegen Luzern in der doch recht deutlichen Favoritinnenrolle relativ knapp gewonnen haben und dass der FCZ im wahrscheinlich Duell, wo man am meisten auf Augenhöhe erwartet hat gegen St. Gallen, Duell zwischen 4. und 5. Platzierten, den Sieg geholt hat. Aber ja, dass der FCB, der schon ein bisschen unterdurch muss die Saison, mit schon 3 Unentschieden und 2 Niederlagen, wo 4 Siege entgegenstehen oder gegenüberstehen, Punkt holt gegen die absoluten Dominatorinnen. Vor allem, also, dass man keins bekommt, vor allem. Einfach den Punkt holt, wenn man das Goalverhältnis von Servette anschaut, 22-3 und FCB 9-9, dann ist ein 0-0 respektabel, oder?
Ja, absolut. Und ich meine, das ist ja wirklich auch seit dem Trainerwechsel, also der Omar Adlani, glaube ich, der seit Anfang Oktober neue Trainer ist bei Basel, auch jetzt unter ihm, keine wirkliche Steigerung, finde ich, festzustellen gesehen jetzt bisher. Und das ist jetzt so das erste Resultat, finde ich, das so ein bisschen aufhauchen lässt. Und jetzt mal schauen, wie das weitergeht. Ansonsten, GC eben weiterhin relativ konstant, eben, du sagst es, vielleicht fast zu wenig, wenn man die Tabelle anschaut, wobei Aarau, muss ich sagen, ist für mich schon weiterhin überraschend, wie weit unten sie sind und erst 3 Punkte geholt. Also das hat man jetzt nach der letzten Saison auch nicht unbedingt erwartet. Da müssen wir vielleicht mal den Walle fragen nächstes Mal. Der ist ja doch ein bisschen näher dran. Wie er das so sieht.
Absolut. Ich meine, was man vielleicht beim FCB auch noch muss fair wie sagen, ist, dass sie, glaube ich, auch von dem, was ich gesehen habe, noch ziemlich Glück gehabt haben mit, glaube sogar einer verschossenen Penalty, glaube ich, von Servette und 2-3 Aluminium-Treffen. Aber ich glaube, eben, der Punkt in Genf nimmt man sicher. Vielleicht noch schön auch zu erwähnen, FCZ St. Gallen vor Rekordkulissen in St. Gallen, 4600 Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich hoffe, die Infos, die ich jetzt hier habe, die stimmen. Aber das ist eigentlich auch noch eine schöne Geschichte.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das heißt richtig, eben, bisher würde man sagen, dass eben diverse Aluminium verschossene Penalty, das ist vielleicht dann das Glück von der Babusch in der Situation, aber ja, relativiert es auch sicher ein bisschen. Das stimmt. Und ja, zu diesen Zuschauerrekorden, ich glaube, die nehmen wir immer mit Freude zur Kenntnis. Es ist ja schön, dass das ein bisschen weitergeht. Ich glaube, man merkt schon auch, dass bei der Super League so die Euphorie von der EM so ein bisschen, würde ich sagen, jetzt so ein bisschen abgeflacht ist im Herbst. Ich glaube, es ist halt auch einfacher, das im Sportsommer aufrechtzuerhalten, generell, oder? Die Leute kriegst dann schneller ins Stadion. Und dass jetzt trotzdem auch bei den kälteren Temperaturen noch für zu so Highlights kommt, ist sehr, sehr positiv, sehr schön.
Hey, gut, dann hätte ich gesagt, machen wir langsam den Deckel drauf nach der sehr, sehr, sehr ereignisreichen Woche. Lassen wir das mal sacken. Die Woche wird ein bisschen ruhiger. Aus Schweizer Sicht natürlich die internationalen Auftritte vom FCB, von IB und von Lausanne, die anstehen. Und dann die gewohnte Superliga-Runde am Wochenende, AWSL dasselbe. Ja, ich glaube, von meiner Seite nichts mehr hinzuzufügen.
Du, da will ich auch niemand länger aufhalten.
Außer dass, der AWSL jetzt zuerst mal noch der Göppe ansteht, sorry. Das ist, glaube ich, so. Aber ja, über das können wir auch reden nächste Woche.
Absolut, ich schwätze sehr gerne über das. Und ja, du hast völlig recht, die nächste Runde ist erst am es ist das 15.11. wird wieder gespielt in der AWSL. Genau.
Gut, hey, dann würde ich sagen, Messi Lino, es hat Spass gemacht. Ein bisschen eine andere Folge. Lasst uns gerne wissen, ob euch das trotzdem gefallen hat in Form von Nachrichten auf Instagram, Kommentaren auf Spotify. Gibt es in letzter Zeit auch immer wieder mal, wo wir uns sehr freuen. Oder natürlich auch mit Bewertungen auf den Podcast-Plattformen. Messi fürs Zuhören und die letzten Worte gehören dir, Linus, von meiner Seite. Macht's gut und bis nächste Woche.
Von meiner Seite auch nur ein Danke an Detil und danke an alle, die zugelassen haben. Haben eine ganz gute Woche und haben es gut. Tschüss.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create.com. geschrieben CRID.online.